In der Technologiebranche sind Frauen selten. Umso seltener, je höher die Karrierestufe. Das ist ein Thema, das meine heutige Gesprächspartnerin besonders beschäftigt. Deshalb hat sie sich auch an unserem neuesten White Paper beteiligt, das sich mit der Frage befasst, wie Frauen im Tech-Bereich Fuß fassen können. Ich freue mich nun sehr auf das Gespräch mit Daike Diers. Sie ist Partnerin bei Bain & Company und engagiert sich neben ihrer Kundenarbeit auch für Chancengleichheit, zum Beispiel in der Women at Bain-Initiative.
Durch die Decke. Der Advanced Podcast mit Alkistis Petropaki. Ein Podcast für Businessfrauen in der Schweiz mit Zahlen, Fakten, Inspiration und mutigen Geschichten.
Daike, schön bist du da.
Alkistis, vielen Dank für die Einladung.
Und du hast uns einen süßen Gegenstand mitgebracht.
Genau, das ist meine kleine Bialetti. Die ist speziell fürs Camping, für den Grasgrill gemacht. Weil ich liebe nämlich Outdoor und die Wildnis. Also vor den Kindern vor allen Dingen die Wildnis, fernab von der Zivilisation. Jetzt mit den drei Kindern lieben wir es auch ein bisschen gerne näher an der Zivilisation. Und ja, unsere drei Kinder halten uns auch ganz schön auf Trab. Ob jetzt im Kanu, am Berg zum Klettern oder auch ganz normal im Alltag. Und da darf der morgendliche Espresso auch nicht fehlen. Deswegen dir Violetti.
Wow, also ich kann so nachvollziehen, was du sagst. Ohne Kaffee geht bei mir auch gar nichts. Aber was ich faszinierend finde, ist Camping in der Wildnis. Habt ihr da, kannst du uns so ein bisschen berichten? Gibt es Erlebnisse, die besonders waren?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Trips, die sehr für uns herausragend waren. Einmal mit meinem jetzigen Mann sind wir nach dem MBA, waren wir in den Northwest Territories und haben uns mit einem Wasserflugzeug und Kanu ausletzen lassen und sind 560 Kilometer durch die Wildnis gepaddelt, nur zu zweit. Das war natürlich atemberaubend. Und ein anderer Trip, da waren unsere Zwillinge gerade ein Jahr und da waren wir mit unserem Ältesten, der dann zweieinhalb war, den Zwillingen und unserem Au-pair dann zusammen wieder Kanu fahren in Schweden und alle haben gesagt, das kann man nicht machen mit drei Kindern und das ist viel zu anstrengend und wir hatten total schöne Zeit. Das nächste Krankenhaus war sehr viel näher als zuvor, aber trotzdem waren wir fernab von Campingplätzen, wirklich einfach in der Natur und haben das zusammen genossen und die Bialetti war auch dabei.
Ja, natürlich, natürlich.
Und wie du siehst, ist sie sehr klein, weil mein Mann trinkt keinen Kaffee. Ja.
Was ich gar nicht nachvollziehen kann. Genau, irgendwelche gefährliche Begegnungen, was ist sicher, einen gefährlichen Bären oder so etwas?
Nur fern von uns und in dem ersten Trip sind wir... Im Moment war viel gefährlich. Ich glaube, im Nachhinein ist das normal, ist nur amüsant, aber wir sind gecapsized am Anfang und haben dabei ein paar von unseren Geräten auch verloren. Zum Glück nicht das Satellitentelefon.
Zum Glück auch nicht die Bialetti.
genau. Ansonsten war es bis jetzt immer einfach nur gute Erlebnisse.
Ja. Mhm, gute Erlebnisse in der Wildnis. Also die gefährlichen Begegnungen mit Bären passieren eher im Office. Meinst du?
Ach so. Die sind ganz zahm inzwischen.
Genau, weil du ja Beraterin bei Bain & Company bist. Dein Schwerpunkt ist neben der Kundenarbeit auch Themen rund um Nachhaltigkeit. Und das sind eigentlich die Themen, die speziell in Krisenzeiten oder diejenigen, die als nice to have gesehen werden. Also was fasziniert dich daran? Wie überzeugst du deine Kunden, dass sie doch wichtig sind?
Ich arbeite mit Unternehmen zusammen, wenn eigentlich Nachhaltigkeitsfragestellungen existenzbedrohend werden. Und eben, wenn sie extrem viel Wert generieren können, auch im Businessbereich. Und dann ist es eben nicht nice to have. Ja. Also sobald Nachhaltigkeit nice to have ist, braucht man eigentlich keine Strategieberatung an der Seite, um diese Lösung oder diese Fragestellung zu lösen. Und das bedeutet mir natürlich total viel in dem Nachhaltigkeitsbereich dann auch wirklich einen Einfluss zu haben. Mein Sohn hat mal so schön zusammengefasst, Mama fliegt um die Welt, um sie zu retten. Das ist natürlich ein schöner Moment. aber im Ernst, also zu wissen, dass meine Arbeit mehr bewirkt als nur einen positiven EBITDA-Impact und dass wir wirklich da Klimawandel stoppen können oder versuchen können, den zu vermindern, ja, bedeutet mir sehr viel und gibt mir Motivation, ja, jeden Tag auf Neues. Und ich glaube, die Motivation ist gerade wichtig, gerade wenn man Karriere und Familie jongliert.
Wir brauchen sehr viel Menschen, sehr viel mehr Menschen auf dieser Welt, die eben sich Gedanken machen, wie man diese Welt retten kann. Also dein Sohn hat es sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht.
Ja, genau.
Du engagierst dich auch stark für Diversity and Inclusion. Du bist Sponsorin für Women at Bain. Was bedeutet für dich persönlich dieses Engagement?
Ja, für mich ist es einmal ein Teil auch wieder zurückzugeben, oder? Ich habe viel profitiert von unseren Events und von den Zusammenkünften von den verschiedenen Frauen, und es ist ein Teil auch wieder zurückzugeben und selber in den Austausch zu gehen mit unseren Frauen und das zu unterstützen. Das bedeutet mir sehr viel. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dran arbeiten an Chancengleichheit. Und es geht nicht darum, dass man irgendwie die Messlatte verändert, aber dass einfach jeder die gleiche Chance kriegt, die Aufgaben durchzuführen. Und am Ende glaube ich, das ist ganz stark performance-relevant. Also wir bei Bain sagen, haben auch Extraordinary Teaming, wie wir das nennen, als Kern unserer globalen Strategie. Ohne dem geht es nicht und ohne dem können wir eigentlich nicht den Mehrwert für den Kunden bringen. Und das geht eben nur durch Initiativen wie Women at Bain oder unsere Pride Community, die einfach dafür sorgen, dass jeder sein Best Version of themselves to work bringen kann und da eigentlich dann am Ende einen positiveren Einfluss hat.
Wie du das vorher auch gesagt hast, es gibt einen Business Case hinter all diesen Nachhaltigkeitsthemen. Wir machen es ja nicht für die Frauen, sondern weil es Business Sense macht.
Genau.
Jetzt,
genau.
Welche Herausforderungen siehst du für Frauen in der Finanz- oder in der Tech-Branche? Also vielleicht aus deiner eigenen Karriere auch.
Genau, bevor wir dann gleich in die Fakten gehen, die wir natürlich genau auch bearbeitet haben. Ich glaube, wenn ich das zusammenfassen würde, würde ich drei sehen. Ich glaube, eine ist es die Elternschaft. Eine Karriere allein mit allem, was dazugehört, ist schon herausfordernd. Wenn dann noch kleine Kinder dazukommen, ist es sicherlich noch mal mehr schwieriger. Man hat die schlaflosen Nächte, die Doppelbelastung, wenn die Kinder mal krank sind, die Anrufe, die dann aus dem vom Hort oder von der Kita kommen oder von der Nanny, die eigentlich gerade nicht passen, und natürlich viele zusätzliche Termine und Emotionen, die es einfach herausfordernd machen. Ein zweites Thema, glaube ich, ist es, irgendwie die Einzige zu sein oder einige von wenigen. Da hilft, ja, also man fühlt sich einfach nicht, man fühlt sich irgendwie anders als andere, und ich glaube, das ist wichtig, da muss man sehr viel selber dran arbeiten, dass man trotzdem sich einbringt, aber es hilft natürlich ungemein, wenn es einfach ein paar mehr schon sind und man dann nicht mehr eine von wenigen ist und sich dann nicht mehr am falschen Platz fühlt. Und ich glaube, die letzte Herausforderung, die jetzt irgendwie reflektiert hätte, wäre die Unternehmenskultur. Mhm. Das kommt natürlich auch im White Paper hervor, yes, ja, aber ich werde jetzt auch ohne die Resultate, glaube ich, so gesagt, dass wir als Frauen einige Belastungen oder einige Themen einfach anders wahrnehmen als Männer. Und es hilft einfach, dass man da drüber schäbt, und ich glaube, dass man sich dem bewusst ist und dann einfach für alle eine bessere Arbeitskultur hilft am Ende allen Talent Populations. Aber ich glaube, bei Frauen sind da noch ein bisschen sensitiver zu dem Thema.
Mhm. Genau um diese Herausforderung, spezifisch für die Tech-Branche, geht es auch in unserem neuesten White Paper. Das haben wir in der Zusammenarbeit Advance und Bain & Company zusammengeschrieben. Es trägt den Titel The Code of Belonging, oder wie würde man das auf Deutsch übersetzen? Der Code der Zugehörigkeit vielleicht.
Das klingt gut.
Es befasst sich mit der Frage, warum Frauen den Tech-Bereich verlassen und was wir tun können, um das zu verhindern. Das ist eine neue Perspektive. Wenn es um Frauen im Tech geht, geht es sehr oft darum, was müssen wir tun, damit wir mehr Frauen für MINT begeistern können. Mhm. Wir haben bewusst diese andere Perspektive genommen, weil dieses Thema, dass Frauen die Tech-Branche verlassen, nicht so bekannt ist. Ja. Kannst du für unsere Zuhörerinnen die wichtigsten Fakten vom White Paper zusammenfassen?
Gerne. Ich versuche es, und bitte gerne nachlesen dann im White Paper direkt. Aber wie du schon richtig sagst, ja, der Fokus des White Papers liegt auf der zentralen Frage. Warum verlassen Frauen die Tech-Branche? Branche und was können Unternehmen dagegen tun? Grundlage ist hier auch Primary Research von 670 Befragungen von Fach- und Führungskräften in der Schweiz und natürlich ergänzt durch den Gender Intelligence Report und weiteren Studien aus dem In- und Ausland. Und die Ergebnisse zeigen ganz klar, es sind nicht die Karrierechancen oder Beförderungsaussichten, die Frauen zum Ausstieg bewegen, sondern in vielen Fällen werden Frauen sogar proportional häufiger befördert als Männer. Aber es gibt nicht so viele vom Anfang her und natürlich viele gehen, bevor es in den Führungsebene schaffen. Ja? Und das nennen wir sozusagen die Leaky Pipeline. Und der Knackpunkt hier ist das Arbeitsumfeld. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend, weil es hier sehr starke Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. 68% der Frauen in Führungspositionen empfinden die Unternehmenskultur als belastend. Bei Männern sind es nur 31%. Ja, das ist schon ein signifikanter Unterschied. Und Frauen berichten viel häufiger von Isolation, fehlender Zugehörigkeit, mangelnder Unterstützung. Und gleichzeitig ziehen 56% der befragten Frauen sogar über alle Level einen Arbeitgeberwechsel in Betracht. Ja, und 39% sogar einen kompletten Branchenwechsel. Also wirklich sehr alarmierende Zahlen, die wir durch unsere Research da sehen könnten. Und glaube ich, gerade in einer Zukunft, in der der Fachkrätemandel in der Tech-Branche ein Problem darstellt, ist es, glaube ich, wichtig, sich das anzuschauen, wie wir das lösen können. Mhm.
Ja, die Zahlen sind tatsächlich alarmierend. Es gibt extrem wenig Frauen, oder, im Tech-Bereich. Also zum Beispiel in der Schweiz nur etwa 16% der ICT-Spezialistinnen, also ICT steht für Information and Communication Technology, sind Frauen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, es ist halt so. Oder es gibt ja auch viel mehr Kindergartenlehrpersonen, weibliche als männliche, oder? Warum ist es nicht egal?
Also erstmal, ich wünsche mir auch viel mehr männliche Kindergartenlehrpersonen. Ja. Ich glaube, Diversität und Vielfältigkeit ist ein Innovationsmotor, egal in welcher Branche, und das hilft uns allen. Jetzt auf unser Thema zurück. Die geringe Repräsentation ist nicht nur ein Gleichstellungsthema. Ja. Also es ist ganz klar, hat auch handfeste wirtschaftliche Auswirkungen. In der Schweiz fehlen Fachkräfte, fehlen ICT-Fachkräfte. Und Frauen in Tech wären natürlich ein wirklich guter Hebel, um das zu dem entgegenzuwirken. Und wenn man ein Beispiel nimmt, Schweden ist globaler Leader auf der Frauenrepräsentation in STEM-Berufen. Und wenn wir da nur gleichziehen könnten in der Schweiz, ja, könnten wir unser jährliches BIP schon um 6% steigern. Und das sind 33 Milliarden. Das sind natürlich schon signifikante Themen und hat deswegen viel mehr als nur Gleichstellungsziele.
Also es ist tatsächlich nicht egal, es macht wirtschaftlich auf jeden Fall Sinn. Jetzt, du hast vorher das Phänomen Leaky Pipeline angesprochen, Leaky Pipeline auf Deutsch, wie sagen wir, undichte Leitung, undichtes Rohr. Vielleicht bleiben wir bei Pipeline.
Ja, ich glaube, das klingt ein bisschen besser.
Kannst du uns erklären, was das ist und an welchen Stellen im Karriereverlauf versickern diese Frauen?
Ja, das Versickern, ja genau. Also die Leaky Pipeline, der Begriff beschreibt das Phänomen, dass Frauen nach und nach aus der Tech-Karriere aussteigen und versickern sozusagen entlang ihres Karriereverlaufs. Und wir einfach die anfänglichen Zahlen nicht halten können, die ja auch schon nicht so groß sind, gerade im Tech-Bereich. Und in der Schweiz sieht das so aus. Ja. 30% der Fachkräfte in Tech-Unternehmen sind Frauen, Non-Management. Und dann sind wir auf 20% im mittleren oder oberen Management. Und dieser Übergang ist halt kritisch. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht genug Potenzial haben zum Befördern, sondern dass einfach viele Frauen wirklich den Arbeitgeber, die Branche verlassen. Und Ursachen sind Mangel an Sponsoren, geringe Sichtbarkeit, Unterstützung auf dem Karriereweg und natürlich neue Herausforderungen und auch Priorität mit kleinen Kindern, Unternehmenskultur, die nicht inklusiv ist und so weiter, ja.
Dieser Aspekt, dass Frauen die Tech-Branche verlassen, ist ein sehr wichtiger und wir müssen etwas dagegen tun. Das ist ein Aspekt, der bis jetzt nicht so bekannt ist und nicht so untersucht wurde. Und deswegen haben wir im White Paper eine Umfrage gemacht, durchgeführt bei 670 Frauen und Männern, die im Tech-Bereich tätig sind, um die Gründe dafür zu untersuchen. Was sind die Resultate dieser Untersuchung, Deike?
Ja, gerne. Das White Paper zeigt deutlich, dass nicht nur Workload, Entlohnung oder fehlende Beförderung schuld sind, sondern wirklich vielmehr das Arbeitsumfeld für die Leaky Pipeline. Und drei zentrale Treiber können wir da sehen für den Ausstieg. Also einmal wirklich die Kultur, die Arbeitsplatzkultur. 68% der Frauen in Managementpositionen geben an, dass sie unter dieser Unternehmenskultur leiden. Bei Männern sind es nur 31. Sie sprechen von Body Culture, fehlender Repräsentation und einem Alien-Gefühl sozusagen, einfach nicht wahrgenommen zu werden, einfach weil die Arbeitskultur sie nicht integriert. Und sowohl für Frauen im Management als Nicht-Management ist Arbeitskultur Treiber für Unzufriedenheit, number one. Bei Männern ist es noch nicht mal in Top 5. Also das ist irgendwie eine Diskrepanz, die wir nur im Tech-Bereich sehen und anderen Bereichen nicht. Zweiter Thema, zweiter Treiber, den wir sehen, ist fehlende Entwicklungsmöglichkeiten und Sponsoring. Obwohl Frauen gleich oft befördert werden und teilweise sogar mehr als Männer, fühlen sich auf dem Karriereweg alleingelassen. Also Sponsoring, Mentoring, aktives Einsetzung von Führungskräften für Talente fehlt häufig. Und das Letzte ist dann Work-Life-Balance und Konflikte mit Kollegen. Ja. Besonders Führungskräfte berichten über stark erhöhten Stress und unter anderem durch unklare Aufgaben, fehlende Kontrolle, schlechte Teamdynamiken und zu wenig flexible Arbeitsmodelle. Das kam sowohl in der quantitativen Studie hervor, dann als auch in der Analyse der Verbatims und der Zitate.
Und genau diese Resultate haben nicht nur wir gefunden. Es gab eine andere Studie schon in 2008 in den USA. Der Titel war The Athena Factor. Und die haben herausgefunden, dass 52% der Frauen im Alter zwischen 35 und 40 Jahre im Tech-Bereich das Unternehmen verlassen oder sogar komplett aus der Branche aussteigen. Und die Studie wurde wiederholt, 5 Jahre später, The Athena Factor 2.0. Und was man dort gesehen hat, ist, dass die Situation sich gar nicht geändert hatte. Und die Gründe dafür waren genau die gleichen. Das heißt, die Macho-Kultur, die du vorher auch angesprochen hast, die Frauen fühlten sich isoliert. Also es gibt diese Body Culture, Kumpelkultur, oder wie würde man das auf Deutsch sagen, im Unternehmen. Die Frauen fühlen sich ausgeschlossen und die Mangel der Sponsoren. Und darüber gab es auch in unserer Umfrage sehr viele interessante Zitate. Lena Schwertzmann vom Advanced Team hat sie für uns zusammengestellt.
Schon seit Jahren klagt die Branche über einen niedrigen Frauenanteil und auch in den Medien ist immer wieder ein Thema, dass die Frauen im Tech-Bereich fehlen. Für einmal haben wir nicht Kommentare von Medien durchforstet, sondern haben uns auf Aussagen von direkt Betroffenen in der Branche selber konzentriert. Die folgenden Aussagen sind im Rahmen von der Datenerhebung für das neue White Paper von Advance entstanden. So sagt ein Wirtschaftsingenieurin im Alter zwischen 26 bis 30 Jahren, solange die Belegschaft so homogen ist, wird es schwer sein, etwas wirklich zu verbessern. In meinem Team bin ich die einzige Frau und fühle mich wirklich wie ein Alien. Also eine Aussage, die ganz eindeutig auf Isolation und das Gefühl von Nicht-Zugehörigkeit hinweist. In eine ganz ähnliche Richtung geht eine Aussage von einer Hardware-Ingenieurin im Alter zwischen 25 bis 35 Jahren. Als junge Berufstätige, die etwas leisten und sich weiterentwickeln will, vermisse ich einen Sponsor im Unternehmen. Es fühlt sich an, als ob meine männlichen Manager am Straßenrand stehen und mich anfeuern, während ich versuche, einen Marathon alleine zu laufen. Sie aber behaupten, sie würden mich unterstützen. Also auch sie fühlt sich ganz offensichtlich alleine gelassen. Die folgende Aussage, die geht mehr so ums Thema Arbeitsbeziehung und Zusammenarbeit von einer Managerin in einer IT-Consulting-Firma. Sie ist zwischen 30 und 40 Jahre alt. Die Beziehung zu meinen Vorgesetzten ist nicht die beste. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich unsere Werte decken. Und dann noch eine letzte Aussage, die aber sehr typisch ist für das Bild, das sich aus diesen verschiedenen Zitaten ergibt. Sie stammt von einer UX-Designerin zwischen 20 bis 30 Jahre alt. Die Beziehung zwischen Mitarbeitenden ist weder gut noch schlecht. Die Leute gehen sich meistens lieber aus dem Weg. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die weiblichen Tech- und IT-Fachkräfte unter einem guten und motivierenden Arbeitsklima offenbar sich etwas anderes vorstellen.
Tja, unter einem guten und motivierenden Arbeitsklima verstehe ich tatsächlich auch was anderes. Was wäre für dich, Daike, persönlich ein gutes Arbeitsklima?
Ich übrigens auch, ja. Also ich stimme dir dazu. Und für mich geht es wirklich darum, das aktive Schaffen eines Umfelds, in dem jeder gesehen wird, ja, sich sicher fühlt und sich einbringen kann. dafür braucht es mehr als nur Programm. Ja, dafür braucht es echte Verantwortung bei Führungskräften, Vorbilder, mehr Transparenz, aber auch ganz konkrete Mechanismen wie Sponsorships, psychologische Sicherheit, Trainings und eine funktionierende Feedback-Kultur. Ja. Wenn ich das so zusammenfassen würde, geht es viel auf irgendwie Fokus auf Growth, ja, also für Wachstum, persönlichen Wachstum, wie sind wir, but also Fürsorge, we care, ja, also man setzt sich ein für das Individuum, hilft denjenigen zu wachsen und dann ist man noch consistent und kind, ja, also es hilft, dass man konsistente Kriterien hat, Beförderung, die nächsten Schritte werden nicht hinter verschlossenen Türen diskutiert und das Letzte ist halt being kind, wir sind oftmals viel zu nice und sagen nicht die richtigen Sachen und das hilft dann sehr, sehr wenig und ich glaube, das ist fast für mich so zusammen, was für mich persönlich ein gutes Arbeitsumfeld wäre.
Mhm. Ja, das klingt sehr, sehr gut. Das würde mir auch sehr gefallen. Hast du ein Beispiel von deiner Karriere vielleicht, wo man wo du weitergewachsen bist oder weitergekommen ist aufgrund von einem positiven Arbeitsklima, von einem Vorgesetzten, der dich gepusht hat, gesponsert hat?
Viele. Also ich glaube, ohne Sponsoring geht's nicht. Und ich glaube, ich wäre sicherlich nicht da, wo ich jetzt bin, ohne viele Sponsoren und Mentoren. Wir bei Bain haben auch unser Operating Principle ist, Bainy never lets another Bainy fail. Und das leben, wir jeden Tag. Ich hätte hunderte Beispiele. Ich glaube, für mich persönlich und vielleicht auch im Zusammenhang von dem Podcast, ja, ich glaube, es ist wichtig, Mut zu haben. Und als ich mich auf Nachhaltigkeit fokussiert habe, war das bei uns noch keine Priorität. Und sicherlich viele mir auch gesagt haben, vielleicht machst du lieber die Bereiche, die standardisiert sind. Vielleicht gehst du auch vor deiner Partnerwahl vielleicht lieber auf 100% zurück und bleibst nicht in deinen 80% Part-Time. Davon haben wir auch nicht so viele Beispiele. Und da gab es wirklich zwei, drei Sponsoren, die einfach gesagt haben, nein, build your own Bane, baue dir deine Karriere so, wie du es vorstellst. Und ja, die waren sicherlich super relevant in dem Zusammenhang. Und ja, und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass jeder die hatte.
Also, wie heißt das?
A Bainy never lets another Bainy fail, ja.
Das ist sehr, sehr schön. Wenn alle, oder, auf dieser Welt so denken würden, wäre diese Welt eine andere. Und was mir gut gefallen hat, ist, build your own Bane ist auch etwas sehr Schönes. Oder so sollten wir alle unsere Jobs angehen. Jetzt zurück zum Arbeitsklima. Was ich interessant finde, ist, dieses Arbeitsklima gehört zu den Top-Stressfaktoren für Frauen, aber nicht für die Männer in der Umfrage. Die Männer, die sprechen über andere Dinge, zum Beispiel die hohe Arbeitsbelastung. Mhm. Jetzt könnte man denken, okay, wahrscheinlich ist das Arbeitsklima für Männer generell nicht so wichtig. Stimmt das? Was sagst du?
Also, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich glaube, es ist einfach in der Priorisierungsebene nicht ganz oben angekommen. Auch in der Studie haben wir gesehen, dass rund, glaube ich, 30%, auch der Männer haben das genannt als Stressfaktor. Es ist halt einfach, die anderen Themen waren stärker und überwogen. Und ich glaube, ich deute das einfach viel mehr, dass wir sensitiver auf dem Thema sind und dass wir vielleicht auf Basis von Kultur andere Schritte wählen würden. Und als Frau, dass man eher sagt, dann wechsle ich meinen Arbeitgeber und gehe vielleicht aus der Branche raus, weil mir die Kultur nicht gefällt, das Arbeitsumfeld nicht gefällt, wo Männer vielleicht dass andere Dinge noch priorisieren und das deswegen nicht ganz so wichtig ist.
Oder die Body Culture, oder das würde darauf hinweisen, dass die Männer doch inklusiver
und vielleicht sehen sie die Kultur auch positiver. Ja, genau.
Ja, genau, die sehen die Kultur wahrscheinlich positiver. Weil Tatsache ist, dass Frauen heute im Tech-Bereich sich so fühlen, als würden sie nicht dazugehören. Und dabei war das nicht immer so. Alexandra Riener vom Advanced Team hat für uns einige der wichtigsten Fakten des White Papers zusammengestellt.
Frauen haben bei der Entwicklung vieler Technologien eine entscheidende Rolle gespielt. So zum Beispiel bei der Computerprogrammierung, bei Suchmaschinen oder auch der Wireless-Technologie. In der Informatik waren sie lange Zeit sogar in der Mehrheit. Bis in die frühen 80er Jahre waren die meisten Programmiererinnen Frauen. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden sie zu einer Minderheit. Gemäß neuesten Erkenntnissen ist die vorherrschende Arbeitskultur das größte Hindernis für Frauen. An zweiter Stelle steht der Mangel an beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten, vor allem im mittleren und oberen Kader. ungünstige Bedingungen am Arbeitsplatz, begrenzter Zugang zu kreativen Schlüsselpositionen und das Gefühl, bei der Karriere zu stagnieren, zählen zu den häufigsten Gründen. Nicht überraschend sind Frauen denn auch eher als ihre männlichen Kollegen bereit, ihren Arbeitgeber oder gar die Branche zu wechseln. Frauen, die sich in ihrem Unternehmen ausgeschlossen fühlen, verlassen die Firma mit dreimal höherer Wahrscheinlichkeit als diejenigen, die sich einbezogen fühlen. Im Gegensatz dazu empfehlen Frauen, die sich zugehörig fühlen, ihr Unternehmen mit 11-facher Wahrscheinlichkeit weiter.
11-facher Wahrscheinlichkeit, das ist eine schöne Zahl.
Ja.
Jetzt haben wir sehr viel über die Gründe gesprochen, warum Frauen den Tech-Bereich verlassen oder das Unternehmen wechseln. Lass uns jetzt über Lösungen sprechen. Mhm. Denn das ist ein Problem, was wir lösen müssen. Es ist egal, wie viele wir schaffen, viele Frauen in die Tech-Branche reinzubringen, wenn wir sie danach verlieren oder kommen wir nicht weiter. Also was können Unternehmen konkret tun, um weibliche Talente zu halten? In der Studie sprechen wir von drei klaren Hebeln. Der erste ist Commitment zeigen. Was heißt das, Daike?
Ja, gerne. Commitment zu zeigen heißt, es reicht nicht einfach, ein Diversity Statement auf der Website zu haben. Ja. Man muss das wirklich leben und zeigen. Und wir müssen diese Haltung zeigen im Alltag. Die Führungskräfte müssen das leben, müssen Vorbilder für Inklusion sein. Und das heißt wirklich aktiv zuzuhören, einzugreifen, wenn was nicht, wenn Situationen aufkommen, die nicht so sein sollten, wie sie sind. Oder auch einzugreifen, wenn sich jemand meldet mit Themen und sich nicht integriert fühlt. Und gleichzeitig braucht es auch Transparenz über Fortschritte. Also wenn man wirklich dann sagt, wir haben das Commitment, dann muss man auch zeigen, wie misst man das? Was sind die KPIs? Wie werden Führungskräfte darauf für verantwortlich gehalten? Ein Beispiel ist eine jährliche Mitarbeiterstudie und wie sind da die Scores, wie verändern die sich, und man kann da direkte Fragen stellen zur Inklusion, weil oft hören wir immer die Ausrede, ja, es gibt ja keine KPIs, die es wirklich messen, aber man kann die Mitarbeiter fragen und das über die Zeit tracken und das hilft, gibt oftmals sehr gute Einsichten.
Mhm. Genau, also große Verantwortung bei den Vorgesetzten, richtig. Und ich finde das Wort zeigen, wie du gesagt hast, Transparenz und das Commitment zeigen, ein sehr wichtiges, weil sehr oft macht man Dinge und niemand weiß davon. Also die Vorgesetzten, die sprechen nicht, die sind nicht wirkliche Role Models, genau. Oder?
Oder ist es einfach nur eine Initiative von vielen? Die wird in zentral, nichts gegen das Personalwesen, aber wird oftmals vom Personalwesen aufgesetzt und da lebt sie, da gibt es vielleicht ein paar Trainings, aber wenn das nicht wirklich im Alltag in jedem Team gelebt wird, dann würde man da keinen Wandel herbeibringen. Und wir sagen auch nicht, es ist einfach. Ja. We all know behavior change is a challenging task.
Immer sehr, sehr schwierig. Genau, also der erste Punkt war Commitment zeigen. Der zweite Hebel, den wir im White Paper sehen, sind die Beförderungen und der Weg dorthin, oder? Wie bereitet man denn vor? Wie wird man begleitet? Kannst du uns ein bisschen mehr darüber sagen?
Ja, gerne. Es geht um den Hebel Wachstum ermöglichen. Ja? Also wie stellen wir sicher, dass Frauen nicht stecken bleiben in der Organisation oder versickern, um in unserer Analogie zu bleiben? Und dazu brauchen wir klare Karrierepfade, transparente Kriterien, wie wir schon vorher oftmals darüber gesprochen haben, auch Sponsorship, weil Mentoring allein reicht nicht. Das reicht nicht, der Frau zu sagen, sprich doch bitte langsamer oder deutlicher, sondern wir brauchen jemanden, der übers Coaching hinausgeht und sagt, wir geben sie auf das Projekt, sie darf das machen, weil halt sie Visibilität, da kann sie zeigen, was sie kann. Es geht nicht darum, dass man Quoten hat oder die Kriterien ändert, sondern wirklich einfach, dass man die Chancen gibt. Und dafür braucht es einen Sponsor, weil der kann das aktiv managen und hat das Netzwerk und auch die Visibilität, das zu managen. Und ganz wichtig zu dem Thema auch, Flexibilität darf kein Karrierekiller sein. Ne? Teilzeit und Modelle oder temporär weniger Reisen sollte normal sein. Und das hilft, by the way, nicht nur Frauen. Ja? Also auch die Männer gehen ja viel mehr in die Verantwortung und die Pflicht. Und wir dürfen da einfach die Personen, die sich eine Zeit lang um die Familie kümmern wollen und müssen, nicht vom Beförderungsradar verschwinden lassen. Ja, es ist okay, dass es länger dauert. Natürlich dauert es dann länger, aber wir müssen sie wieder integrieren und reinholen. Und denn in Zeiten von kleinen Kindern, wie wir schon vorher drüber gesprochen haben, das ist einfach anstrengend. Ja, und da brauchen wir mehr Flexibilität. Und 80% kann hier schon viel weiterhelfen. Und ich, aus meiner Sicht sind diese Personen nicht weniger motiviert, oftmals mehr motiviert und auch wesentlich effizienter. Und 80% schaffen dann oftmals die gleichen Outcomes, die andere längere Arbeitszeit erzielen.
Ihr habt 3 Kinder. Wie habt ihr euch organisiert? Hast du Teilzeit gearbeitet?
Also, ich arbeite jetzt über 9 Jahre Teilzeit. Okay. Also für mich heißt das seit der
Was
Geburt,
heißt Teilzeit? Also
ja, 4 Tage die Woche.
Also 4 Tage, also 80%.
80%, mein Mittwoch ist mein Kindertag. Mhm. Da kümmere ich mich um alle Dinge, die so anfallen. Früher waren es Spielplatzbesuche, gell? Jetzt sind es auch öfters mal Hausaufgaben, Diktate. Es ist nicht nur, dass man jeden Tag wandern geht oder in die Berge und in der Badi, sondern auch einfach im Alltag der Kinder dabei ist. Mhm. Und Bane war da sehr unterstützend und es war für uns eigentlich die richtige Lösung. Ich wollte einfach viel mehr da sein und ich wollte auch aktiv sein. Und natürlich war es eine Entscheidung, dass dann der Weg zum Partner länger dauert. Aber für mich war das viel wichtiger, aktiv bei meinen Kindern dabei zu sein. Und es gibt das schöne Buch Couples That Work. Und da gibt es auch davon, dass man Lead Parent braucht. Und die Rolle habe ich eingenommen, weil mein Mann arbeitet auch in einer sehr, es hat eine sehr engagierte Karriere. Mhm. Und das war für uns das richtige Modell. Und das heißt, ich bekomme die Anrufe.
Du bekommst trotzdem.
Ich bekomme die Anrufe von der Kita.
Du bist der sogenannte Lead Parent. Interessantes Konzept. Ja. Das ist sehr interessantes Konzept.
Und ich glaube, in dem Moment ist es wichtig, dass man das aktiv bespricht. Ja? Ich glaube, oftmals traditionell geht die Frau in diese Lead-Parenting-Rolle, nimmt traditionell mehr Care-Arbeiten über und ist einfach ganz automatisch, weil es dann so ist, man kommt aus Maternity-Leave ist und man hat natürlich auch physisch irgendwie, war man involvierter, einfach körperlich aus Grund, wie es denn so ist. Aber wichtig, dass man aktiv das Gespräch hat und dann sagt, wer übernimmt, einer muss es machen und wer kann die Sachen, und vielleicht ist es auch, gibt es unterschiedliche Modelle, vielleicht macht der eine das 4 Jahre dann, geht es 4 Jahre dann, auch wie die Karriere da nebenbei dann laufen. Aber wichtig, dass man das bespricht und aktiv als Familie entscheidet.
Genau, und dass beide involviert sind, richtig? Ich weiß nicht, dein Mann ist wahrscheinlich auch, hat auch Windeln gewechselt und Kuchen gebacken eventuell für irgendwelche Kinder.
Er kann besser kochen als Kuchen backen.
Aber. Okay, oder gekocht, das nehmen wir auch, ja.
Genau, und man braucht viel Hilfe,
ja. Ja. Sehr gut. Also wir haben gesagt, Commitment zeigen, Wachstum ermöglichen. Und der dritte Hebel in unserem White Paper ist der Bereich der Inklusion, Zugehörigkeit. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt in meinen Augen. Kannst du uns ein bisschen über den dritten Punkt mehr sagen?
Ja, das ist ein zentraler Punkt. Es geht um Verbindung zu schaffen. Ja? Also wie fühle ich mich Teil von dem Ganzen? Und Zugehörigkeit ist kein nice to have, ja. Es ist irgendwie eine Basis für eine langfristige Beziehung, ob jetzt privat oder im professionellen Umfeld. Und Unternehmen sollten da gezielt Netzwerke fördern. Es hilft, dass man Allyship hat. Es hilft, dass man mit Gleichgesinnten zusammenkommt und sich da Gruppen und Netzwerke bilden können. Wir haben auch Research zu dem Thema gemacht und man fühlt sich viel mehr integriert, wenn man seinen besten Freund und noch einen Mentor in der gleichen Firma hat. Ja. Und die kriegt man natürlich nur, wenn man sich Netzwerke schafft und sich da austauscht. Und es braucht sicherlich diese Räume auch dann für marginalisierte Gruppen, ja, um sich zu treffen und dann eben eine höhere Anzahl zu sein und nicht mehr nur die Einzige im Raum.
Diese Erfahrung machen wir auch als Advance. Also wir bringen ja bei den Skill-Building-Workshops zum Beispiel Gruppen von Frauen von verschiedenen Firmen zusammen. Und das, was sie alle sagen, ist, dass es so ein Empowering-Moment ist, wenn man merkt, oh, ich bin nicht die Einzige oder alle anderen haben genau das gleiche Problem. Was machen wir jetzt dagegen? Also es ist wichtig, dass man zusammenkommt und diese Netzwerke pflegt. Genau. Ich möchte jetzt gern auf die persönliche Ebene nochmals zurückkommen. All das, was wir jetzt besprochen haben, könnte man sagen, gilt nicht nur für Frauen im Tech, sondern für alle Bereiche, wo es sehr wenige Frauen gibt und sehr viele Männer. In so einem Bereich bist du auch. Die Consulting-Branche hat zumindest dieses Image. Aus deinen persönlichen Erfahrungen, welche konkreten Tipps kannst du Frauen geben, damit ihre Karrieren wortwörtlich durch die Decke gehen?
Super, ja. Erstmal vertraue dir und deinen Fähigkeiten. Zu oft trauen wir etwas nicht zu, bewerben uns dann doch nur, wenn wir glauben, dass wir 150% den Anforderungen entsprechen. Etwas Mut, mehr Mut bitte. Fear doesn't prevent death, it prevents life, hat ja mal jemand gesagt. Und ich glaube, das stimmt sehr gut. Und auch im professionellen wie im privaten Umfeld sollten wir uns alle ein bisschen mehr zutrauen und uns ein bisschen mehr auf die Schulter klopfen. Dann, ich glaube, langsam finden die Zuschauer, das ist eine Leier, aber finde Sponsoren und Mentoren. Das ist wirklich wichtig. Innerhalb und auch außerhalb der Firma. Für mich war mein WeAdvance-Mentor Petra Rumpf auch sehr kritisch in der Zeit vor der Partnerbeförderung, einfach um eine andere Perspektive zu geben. Und das hilft dann einfach auch, da ging es auch mal einfach mal zu durchzuhalten. Ja, wenn man dann auch irgendwann mal sagt, ja, vielleicht macht man das doch nicht, jetzt bist du schon so weit. Das braucht man. Und das Letzte, vergiss nicht, deine Kinder werden groß. Ja? Gib deine Karriere nicht wegen ein paar herausfordernder Jahre auf. Ich glaube, aber triff bewusste Entscheidungen. Also für mich war es ganz klar, ich möchte Part-Time arbeiten, ich bin Lead Parent. Und möchte trotzdem weiterhin einen spannenden Beruf haben und war da trotzdem voll engagiert. Ich glaube, man muss einfach wissen, dass man, you cannot have it all. Man braucht Prioritäten, Nein sagen, aber wissen, wann man Ja sagt. Und ich glaube, da hilft es dann deutlich zu klar zu sein, dass Kinder groß werden. Und wenn man jetzt vielleicht Entscheidungen trifft, die dann später Konsequenzen haben, ist vielleicht nicht ganz so gut.
Mhm. Ja, du hast so recht, die Kinder werden tatsächlich groß. Nur ja. Wenn man da drinnen ist, oder, merkt man es nicht. Man denkt, das Leben wird für immer so weitergehen.
Genau, und es geht in beide Richtungen, oder? Die Kinder werden groß, deswegen bitte unbedingt jetzt genießen. Aber die Kinder werden groß, vielleicht dann jetzt auch die Basis schaffen, dass man später wieder sich mehr auf andere Dinge konzentrieren kann.
Ja, das hast du jetzt sehr, sehr schön gesagt.
Danke.
Was ich jetzt von unserem Gespräch behalte, ist Mut, was wir haben sollten, um Schritte zu gehen, um die Karriere weiterzugehen, die Sponsoren, die es braucht. Und du hast, Daike, sehr viel über Kooperation auch gesprochen, den schönen Spruch, den ihr habt bei Bain.
Bainy never lets another Bainy fail.
Ganz genau. Plus dieser ganze Gedanke, wie können wir alle, was ist unsere eigene Verantwortung, um diese Welt zu retten? Oder wie dein Sohn das so schön auf den Punkt gebracht hat.
Ich glaube, wir können den Klimawandel nicht stoppen, aber vielleicht können wir ihn ein bisschen minimieren. Ja?
Genau, ganz genau. Und in unserem White Paper gibt es natürlich sehr viele weiteren Insights. Den Link zum White Paper findet ihr in den Show Notes, aber auch auf der Advance-Webseite. Und das ist es heute von uns. Daike, herzlichen Dank.
Herr Kistis, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Mir genauso. Danke. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Das war der Advance Podcast mit Alkistis Petropaki. Weitere Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Alles weitere zu Advance gibt's online unter weadvance.ch, auf Instagram unter @weadvance.ch und auf LinkedIn. Thank you.